Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Wir wollen zu Beginn noch zusammen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du da bist und dass du uns diese Gelegenheit schenkst, an diesem Nachmittag miteinander den Galaterbrief zu studieren. Sprich du selbst durch dein Wort zu uns und öffne unsere Augen, damit wir Wunder sehen in deinem Wort. Segne diesen Nachmittag, leite du uns und hilf uns, dein Wort auf uns zu übertragen und anzuwenden. Amen. Heute Nachmittag wollen wir uns im Sinn einer Einführung mit dem Galaterbrief beschäftigen. Das Thema dieses Briefes kann man umschreiben mit Errettung allein durch Glauben. Ich würde den Galaterbrief so in ein paar Sätzen umschreiben. Der Galaterbrief warnt vor der Irrlehre, die besagt, man könne durch eigene Verdienste und durch das Einhalten der Gebote des Gesetzes Mose einen Beitrag zu seiner eigenen Erlösung leisten. Er betont daher die Vollgültigkeit des Erlösungswerkes Jesu Christi am Kreuz. Ferner warnt er prinzipiell ernstlich vor dem Irrweg, dass nichtjüdische Christen beginnen, nach jüdischen Geboten des sinaitischen Gesetzes zu leben. Und wir merken gleich, dieser Brief, geschrieben im ersten Jahrhundert nach Christus, hat ernste Entwicklungen gleich vorweggenommen. Wenn wir denken in der Kirchengeschichte, wie die ganze Christenheit durch Jahrhunderte, ja über 1000 Jahre hindurch genau in diese Problematik hineinkam, dass da gelehrt wurde, der Mensch könne gerettet werden durch eigene Verdienste. Aber Jahrhunderte bevor dieser falsche Weg beschritten wurde in der Kirchengeschichte, war der Galaterbrief schon längst da und hat die göttliche Warnung und Zurechtweisung und auch die göttliche Lehre über den wahren Weg der Errettung schon längst dargelegt. Und diese heutige Bewegung, wo immer mehr unter evangelikalen Christen hineingezogen werden ins Judentum, auch das ist schon längst hier vorweggenommen und die göttliche Antwort auf Fragen in dem Zusammenhang schon längst uns da vorgestellt. Nun, es ist wichtig beim Lesen von Bibelbüchern, dass man zuerst Grundfragen stellt, wie: Wer ist der Autor? An wen wurde das Buch gerichtet? Damals bei der Abfassung. Dann die Frage nach Zeit und Ort der Abfassung. Dann die Frage nach dem Aufbau, der Struktur des Buches. All diese Fragen wollen wir zusammen anschauen und gleichzeitig wollen wir durch den Brief im Detail hindurchgehen. Die Frage, wer hat das Buch geschrieben, wird gleich beantwortet in Galater 1, Vers 1. Ich lese: Paulus, Apostel nicht von Menschen, noch durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus. Und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat aus den Toten. Und alle Brüder, die bei mir sind, den Gemeinden von Galatien. Gnade euch und Friede von Gott, dem Vater, und unserem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausnehme aus der gegenwärtigen bösen Welt, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, welchem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also, der Autor wird hier klar vorgestellt als Paulus, Apostel. Wir kommen darauf zurück. Dann, wer sind die Adressaten? Das haben wir auch gelesen. Die Gemeinden von Galatien. Man beachte den Plural, die Mehrzahl. Nicht die Gemeinde von Galatien, sondern die Gemeinden von Galatien. Nun stellt sich die Frage, ja, welche Gemeinden sind hier gemeint? Nun, ich werde gleich zeigen, es sind die Gemeinden von Südgalatien und nicht die Gemeinden von Nordgalatien. Es gibt so zwei Theorien, die man so in den Bibelkommentaren lesen kann, die nordgalatische und die südgalatische Theorie. Das klingt so theoretisch, aber das Ganze hat schon seine Bedeutung. Aber vielleicht ist noch gut zu wissen, was die Hintergründe anbetrifft. Um etwa 300 vor Christus wanderten Gallier aus dem heutigen Frankreich aus, gingen durch Südeuropa hindurch und kamen dann in das Gebiet der galatischen Landschaft der heutigen Türkei. Diese galatische Landschaft wird ausdrücklich in Apostelgeschichte 16,6 im Zusammenhang mit der zweiten Missionsreise des Paulus genannt. Ich lese gerade den Vers. Sie durchzogen aber Phrygien und die galatische Landschaft, nachdem sie vom Heiligen Geist verhindert worden waren, das Wort in Asien zu reden. Also da wird die galatische Landschaft erwähnt. Das wäre also das Gebiet, in dem sich diese Gallier angesiedelt haben. Dieses Gebiet wurde später von den Römern erobert. Um 25 vor Christus wurde dieses Gebiet der galatischen Landschaft zusammen mit Pisidien, Phrygien und Teilen von Lykaonien zu der römischen Provinz Galatien zusammengefasst. Und nun ist es aber wichtig zu wissen, in der Apostelgeschichte ist es üblich, dass Lukas Gebietsnamen verwendet, während es in den Paulusbriefen üblich ist, dass er Provinznamen verwendet. Und das macht schon mal klar, also wenn Lukas in Apostelgeschichte 16 über die galatische Landschaft spricht, dann meint er nicht speziell die große römische Provinz Galatien, sondern effektiv dieses galatische Land, wo diese Gallier sich angesiedelt hatten. Und von Gallier kommt dann übrigens auch das Wort Galater oder Galatien. Aber wenn Paulus in seinen Briefen spricht über Ortsnamen von Gebieten, dann benutzt er speziell die Provinznamen. Also wenn Paulus eben spricht die Gemeinden von Galatien, dann ist das nicht einfach so, dass es jedenfalls die Landschaft meint, sondern da meint er die Provinz. Das hilft uns beim Herausfinden, an wen sich der Galaterbrief zuerst richtete. Nun, was die nordgalatische Theorie anbetrifft, Paulus durchzog Nordgalatien, gemäß Apostelgeschichte 16,6, zweite Missionsreise. Aber dies geschah nach dem Apostelkonzil von Apostelgeschichte 15. Und dann später ging er wieder dort hindurch, auf der dritten Missionsreise, Apostelgeschichte 18,23, können wir kurz aufschlagen. Da beginnt gerade die dritte Missionsreise. Und als er einige Zeit daselbst zugebracht hatte, in Antiochien, in der Ausgangsgemeinde, reiste er ab und durchzog der Reihe nach die galatische Landschaft und Phrygien und befestigte alle Jünger. Nun ist auch Folgendes zu beachten. In Apostelgeschichte 15, auf diesem Konzil der Apostel, wurde die Frage besprochen, ist es so, dass nicht jüdische Gläubige, die das Evangelium aufgenommen haben, auch noch beschnitten werden sollten, um wirklich errettet zu werden? Und diese Frage wurde dann dort von den Aposteln ganz eindeutig beantwortet. Nun, das ist genau das große Problem, die große Frage, die im Galaterbrief gestellt wird. Aber interessant ist nun, im Galaterbrief wird nicht argumentiert, ja, was habt ihr eigentlich für ein Problem? Diese Frage ist ja schon längst von den Aposteln in Jerusalem abgehandelt worden. Die haben ganz klar Weisung gegeben, was hier Gottes Lehre ist und was ihr Lehre ist. Aber das wird im Galaterbrief nicht erwähnt. Und nun, wenn die nordgalatische Theorie stimmen würde, dann wäre der Galaterbrief sicher später als Apostelgeschichte 16,6 geschrieben, vielleicht sogar später als Apostelgeschichte 18,23. Aber dann wäre ja dieses Konzil schon längst eine historische Tatsache gewesen. Aber warum fehlt es im Galaterbrief? Nun, wenn der Galaterbrief eben früher geschrieben worden ist, dann erklärt sich das eben von selbst. Das hat ja noch nicht stattgefunden, darum konnte Paulus das gar noch nicht erwähnen. Und nun ist es so, die Entstehungsgeschichte der südgalatischen Gemeinden, die wird beschrieben in Apostelgeschichte 14. Auf der ersten Missionsreise, wir beginnen in Apostelgeschichte 13, geht bis Kapitel 14, da hat Paulus eben die Gebiete von Ikonium, Lystra und Derbe besucht. Und diese Orte befinden sich eben im Südteil der römischen großen Provinz Galatia, Galatien. Und darum kann man also ableiten, der Galaterbrief ist also geschrieben worden in der Zeit von Apostelgeschichte 14. Also nach Gründung dieser Gemeinden im Gebiet von Ikonium, Lystra, Derbe und noch vor dem Konzil der Apostel in Apostelgeschichte 15. Und daraus folgt, dass dieser Brief der erste Brief von allen Paulusbriefen ist. Alle anderen Briefe hat er nämlich später geschrieben. Das gibt natürlich diesem Brief ein ganz besonderes Gepräge. Der erste inspirierte Brief des Apostels Paulus. Genauso wie der letzte Brief auch so ein ganz besonderes Gepräge hat, könnte sagen als Testament des Paulus. Das ist der zweite Timotheusbrief, geschrieben aus der Todeszelle in Rom im Jahr 67. Nun, also die Adressaten sind Leute, die auf der ersten Missionsreise im Gebiet von Ikonium, Lystra, Derbe zum Glauben gekommen waren. Und die Mehrheit von diesen Leuten waren nicht Juden. Schlagen wir auf, Galater 4, Vers 8. Da sagt Paulus den Galatern: Aber damals freilich, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, vielmehr aber von Gott erkannt worden seid, wie wendet ihr wieder um zu den schwachen und armseligen Elementen, denen ihr wieder von Neuem dienen wollt? Ihr beobachtet Tage und Monate und Zeiten und Jahre. Ich fürchte um euch, ob ich nicht etwa vergeblich an euch gearbeitet habe. Also er sagt ganz klar, ihr habt früher Gott nicht gekannt. Und ihr habt falschen Göttern gedient. Das macht deutlich, dass die Mehrheit der Galater eben wirkliche Heiden waren, nicht Juden. Aber wir werden gleich sehen, Es kamen jüdische Irrlehrer zu den Gemeinden von Galatien und die haben gesagt, so gewissermaßen, das ist ganz toll, dass ihr jetzt gläubig seid und dass ihr jetzt auch das Alte Testament dann erkennt, ihr glaubt an Jesus als Messias, aber um gerettet zu werden, solltet ihr jetzt auch noch wirkliche Juden werden. Ihr müsst beschnitten werden, ihr müsst die Feste der Bibel einhalten, Passafest, Laubhüttenfest und das Fest der Wochen und so weiter und so fort. Und der Apostel Paulus sagt ihnen, ihr beobachtet Tage, Zeiten und Jahre, ich fürchte, dass ich vergeblich für nichts um euch gearbeitet habe. Also diese jüdischen Irrlehrer versuchten die Galater aus Südgalatien ins Judentum hineinzuführen. Und das wird so dramatisch beschrieben, Galater 1, Vers 6. Also nach dieser kurzen Begrüßung, die wir schon gelesen haben, beginnt der Apostel gleich mit dem zentralen Thema. Ich wundere mich, dass ihr so schnell von dem, der euch in der Gnade Christi berufen hat, zu einem anderen Evangelium umwendet, welches kein anderes ist. Nur, dass etliche sind, die euch verwirren und das Evangelium des Christus verkehren wollen. Aber wenn auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium verkündigte, außer dem, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Wie wir zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, außer dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Denn suche ich jetzt Menschen zufriedenzustellen oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Also da sieht man etwas von diesen Irrlehrern, die da gekommen sind, die das Evangelium verdrehen. Und schlagen wir noch auf 5, Vers 8 bis 10. Ich lese schon ab Vers 7. Ihr liefet gut. Die haben sich bekehrt und es ging wirklich gut. Ihr liefet gut. Wer hat euch aufgehalten? Dass ihr der Wahrheit nicht gehorchet. Die Überredung ist nicht von dem, der euch beruft. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich habe Vertrauen zu euch im Herrn, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet. Wer euch aber verwirrt, wird das Urteil tragen, wer er auch sei. Also da sehen wir auch etwas von diesen Verführern. Die haben die Galater durcheinander gebracht, verwirrt. Und hier wird die Irrlehre bezeichnet als Sauerteig. Es lohnt sich, einmal mit einer Konkordanz alle Stellen über Sauerteig nachzuschlagen. Und es ist wirklich so, Sauerteig ist immer negativ. Das beginnt beim Passafest in Ägypten, 2. Mose 12. Vor diesem Fest musste aller Sauerteig aus den Häusern entfernt werden. Und dann finden wir im Neuen Testament, 1. Korinther 5, die Stelle über den Sauerteig, der ausgefegt werden soll. Und da wird es in Verbindung gebracht mit unmoralischen Dingen. Also Sünde auf moralischem Gebiet. Und jetzt hier an dieser Stelle wird der Sauerteig in Verbindung gebracht mit falscher Lehre. Warum ist Sauerteig ein Bild des Bösen? Ganz einfach. Was macht der Sauerteig? Er bewirkt, dass der Teig sich aufbläht und vorgibt, mehr zu sein, als wirklich da ist. Darum ist der Sauerteig ein Lügner. Er gibt mehr vor, als da ist. Aber am Passafest musste man ungesäuertes Brot essen, 7 Tage. Und dieses Brot wird genannt in 1. Korinther 5, Brot der Lauterkeit und der Wahrheit. Weil es eben nicht aufgeht und mehr vorgibt, als da ist. Darum ist es Brot der Wahrheit. Der Echtheit, Lauterkeit. Und dann ist noch etwas Wichtiges zu beachten. Sauerteig, wenn man ihn in Verbindung bringt mit ungesäuertem Teig, also frischem Teig, in kürzester Zeit durchsäuerte die ganze Masse. Und das illustriert eben das Wesen der Sünde, es steckt an. Also das Gleiche, was wir kennen vom Bild mit den guten Äpfeln, man gibt einen schlechten dazu und dann wird er nicht gut, sondern alle werden schlecht. Und so erklärt 1. Korinther 5, Unmoral in der Gemeinde führt dazu, dass die ganze Gemeinde infiziert wird. Darum muss Sauerteig entfernt werden. So wird dort erklärt, warum eben Gemeindezucht, Gemeindeausschluss nötig ist bei schweren Sünden wie vorehelicher Geschlechtsverkehr, was die Bibel Hurerei nennt, oder Ehebruch, oder Raub, Trunkenheit. Dazu würde übrigens auch Drogenmissbrauch gehören und so weiter. Und der Galaterbrief macht klar, aber auch ihr Lehre ist Sauerteig. Also auch ihr Lehre ist ein Grund, dass die Gemeinde eben Gemeindezucht üben müsste. Ja, also so sehen wir die Situation dieser Gemeinde. Es hat alles so gut angefangen, der ersten Missionsreise des Apostels Paulus. Und am Ende dieser Reise, noch bevor eben dieses Konzil in Jerusalem zustande kam, da muss Paulus einen Notfallbrief schreiben, den Galaterbrief, um diese Galater zu warnen vor dieser fatalen Irrlehre, die als Sauerteig wirken wollte. Nun, das führt uns dazu, dass wir den Galaterbrief so datieren, auf 50 nach Christus. Also am Ende von Apostelgeschichte 14, das heißt am Ende der ersten Missionsreise. Vor dem Apostelkonzil in Apostelgeschichte 15. Und nochmals möchte ich betonen, die Erwähnung der Entschlüsse auf dem Konzil von Apostelgeschichte 15 wäre ein starkes Argument gegen die Irrlehre in Galatien gewesen. Doch es wird nicht erwähnt, weil es zur Zeit der Abfassung noch nicht stattgefunden hatte, das Konzil. Also darum sage ich, die nordgalatische Theorie ist unglaubhaft. Also die Galater gehörten zu diesen Gemeinden, wo auch Timotheus zum Glauben gekommen war, auf der ersten Missionsreise. Timotheus allerdings war ein Jude, seine Mutter war Jüdin, auch seine Großmutter. Also es gab schon auch jüdische Gläubige, aber die Hauptsache der Galater waren eben nicht Juden. Unter Besonderheiten habe ich so ein paar Punkte herausgegriffen, die mir jetzt besonders wichtig waren. Dieser Brief wurde von Paulus eigenhändig geschrieben. Offensichtlich hatte er niemanden, dem er den Brief diktieren konnte. Das war ja das Übliche, dass Paulus seine Briefe diktierte. Schauen wir mal kurz im Römerbrief nach. Römer 16, Vers 22. Ich, Tertius, der ich den Brief geschrieben habe, grüße euch im Herrn. Also, wer hat den Römerbrief geschrieben? Tertius. Aber Paulus hat ihn diktiert. Und aus 2. Thessalonicher 3 lernen wir, dass Paulus aber immer den Schluss seiner Briefe eigenhändig geschrieben hat. Ich lese 2. Thessalonicher 3, Vers 16. Ihr selbst aber, der Herr des Friedens, gebe euch den Frieden immer da, auf alle Weise. Der Herr sei mit euch allen. Der Gruß mit meiner, des Paulus Hand, welches das Zeichen in jedem Briefe ist, so schreibe ich. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Ja, also Paulus sagt, diese Zeilen hier sind von meiner Hand geschrieben. Das war ganz wichtig als Echtheitszeichen. In 2. Thessalonicher 2 spricht Paulus davon, dass die Thessalonicher einen gefälschten Brief bekommen hatten. Brief als durch uns. Er sagt, ihr müsst euch nicht durcheinander bringen lassen durch einen solchen gefälschten Brief. 2. Thessalonicher 2, Vers 2. Nun hat Paulus den 2. Thessalonicher Brief geschrieben, um die Thessalonicher zu warnen vor dieser Irrlehre durch einen gefälschten Brief. Und dann sagt er, der Gruß mit meines Paulus Hand, so schreibe ich. Ja gut, das hätten Sie sagen können. Wie sollen wir wissen, dass das jetzt Paulus ist und der andere ist nicht Paulus? Ganz einfach. Schaut mal nach im 1. Thessalonicher Brief. Der Schluss war ja auch schon eigenhändig geschrieben. Und so konnten sie erkennen, aha, das ist die Schrift von Paulus. Also erster Brief ist von Paulus, aber dann kam ein gefälschter, von dem haben wir keine Spur mehr. Der wurde schon längst liquidiert. Aber der 2. Thessalonicher Brief ist erhalten bis auf den heutigen Tag, weil er eben dieses Echtheitszeichen hatte, wie alle anderen Paulus-Briefe. Ja, und es ist ja so, die Paulusbriefe, muss man annehmen, die blieben noch erhalten, eine längere Zeit. Man findet bei Tertullian, einem Kirchenlehrer, um 200 nach Christus eine ganz interessante Stelle, wo er davon spricht, wie in den Gemeinden eben die noch authentische Briefe vorhanden sind. Und damit wandte er sich eben gegen Abschriften von Bibelbüchern, wo ihr Lehrer auch gewisse Veränderungen anbringen wollten. Und da konnte man ganz immun sein, indem man eben immer wieder in diesen Gemeinden, wo die ursprünglichen Briefe noch da waren, also ist wohl 200 oder sogar noch länger nach Christus, so lange konnte Papyrus eben erhalten bleiben. Und da konnte man eben die Originalbriefe einsehen und die Handschriften nach diesen Originalen noch eichen. Ja. Nun, beim Galaterbrief war das nun sehr speziell. Paulus hat ihn eigenhändig geschrieben. Ich lese Kapitel 6, Vers 11. In der alten Elberfelder steht im Text Folgendes. Seht, welch einen langen Brief ich euch geschrieben habe mit eigener Hand. Aber in der Fußnote wird übersetzt, seht, mit welch großen Buchstaben ich euch geschrieben habe mit eigener Hand. So lang ist der Galaterbrief nicht. Der Römerbrief ist ja viel, viel länger. 1. Korinther auch, 2. Korinther auch. Und beim Hebräerbrief steht sogar in Kapitel 13, ich habe euch mit kurzen Worten geschrieben. 13 Kapitel. Also, man sollte hier übersetzen, seht, welch einen langen Brief ich euch geschrieben habe, mit eigener Hand. Für Paulus war das eine besondere Anstrengung, dass er den Brief nicht diktieren konnte, sondern eigenhändig schreiben musste. Und zwar sehen wir, es gab offensichtlich ein Augenproblem. Schauen wir mal, Kapitel 4, Galaterbrief, Vers 12. Seid wie ich, denn auch ich bin wie ihr, Brüder. Ich bitte euch, ihr habt mir nichts zuleide getan. Ihr wisset aber, dass ich in Schwachheit des Fleisches euch ehedem das Evangelium verkündigt habe. Und meine Versuchung, die in meinem Fleisch war, oder meine Prüfung, die in meinem Fleisch war, habt ihr nicht verachtet, noch verabscheut, sondern wie einen Engel Gottes nahmet ihr mich auf, wie Christus Jesus. Was war denn eure Glückseligkeit? Denn ich gebe euch Zeugnis, dass ihr, wenn möglich, eure Augen ausgerissen und mir gegeben hättet. Bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Sie eifern um euch nicht gut, sondern sie wollen euch ausschließen, auf dass ihr um sie eifert. Nicht wahr? Die Galater hatten den Apostel Paulus damals auf seiner ersten Missionsreise, so als sie zum Glauben gekommen waren, haben sie ihn aufgenommen. Das war so etwas Wunderbares, dieser Missionar, der da zu ihnen kam und die Wahrheit Gottes in die Finsternis des Heidentums hineingebracht hatte. Aber in der Zwischenzeit hatten sie Besuch bekommen. Und diese Besucher haben offensichtlich den Galatern erklärt, also dieser Paulus, das ist ein echtes Problem. Das ist ein schlimmer Mann. der verdreht die Sachen. Und der sagt, ihr müsst nicht beschnitten werden und solches Zeugs. Und jetzt sagt Paulus, wie war das damals? Jetzt schaut ihr mich als einen Feind an. Aber damals, als ich zu euch gekommen war, ihr habt mich aufgenommen, obwohl diese Prüfung da war in meinem Fleisch. Und wenn es möglich gewesen wäre, hättet ihr eine Augentransplantation vorgenommen. Oder? Hättet die Augen ausgerissen und eingesetzt. Das kann man auch heute nicht. Das ist so kompliziert, das Auge, wie das da in den Augenhöhlen eingebaut ist und mit dem Sehnerv nach hinten bis ins Nachhirn verbunden ist. Eine wunderbare Konstruktion. Aber der Paulus sagt, ihr hättet eure Augen ausgerissen und mir gegeben. Also hat er ein Problem mit den Augen. Und das war natürlich dann umso mühsamer für ihn, diesen Brief mit 6 Kapiteln in unserer Bibel eigenhändig zu schreiben. Und da hat er ganz große Buchstaben geschrieben. Ja, und dass er ein Augenproblem hat, könnte man auch ableiten aus Apostelgeschichte. Als er da vor dem Sanhedrin war, als Verhafteter. Apostelgeschichte 23. Paulus aber blickte das Synedrium unverwandt an und sprach, da war es auch in der königlichen Säulenhalle, ganz am Südende des Tempels in Jerusalem: Brüder, ich habe mit allem guten Gewissen vor Gott gewandelt bis auf diesen Tag. Der hohe Priester Ananias, das war übrigens der Ananias ben Nedebäus, der von 47 bis 48 hoher Priester war in Jerusalem. Der hohe Priester Ananias aber befahl denen, die bei ihm standen, ihn auf den Mund zu schlagen. Da sprach Paulus zu ihm: Gott wird dich schlagen, du getünchte Wand. Das heißt, du Heuchler, oder? Eine getünchte Wand ist so eine unschöne Wand, die mit Kalk bestrichen wird. Ist gerade so in den Mittelmeerländern ja etwas sehr, sehr Typisches, nicht wahr? Zum Beispiel, wenn der Verputz so abbröckelt, gibt es ja im Italienischen einen speziellen Ausdruck für die Stelle an der Wand, wo der Verputz abgebröckelt ist. Wie heißt das auf Italienisch? Il calcinatura. Ja, aber dann muss man eben wieder Kalk nehmen und das wieder überschmieren und dann ist die üble Wand, die sieht wie neu aus, so richtig schön. Und wenn Paulus dem hohen Priester sagt, du bist ein Heuchler, sagt er, Gott wird dich schlagen, du getünchte Wand. Aber, und du sitzest du da, mich nach dem Gesetz zu richten und gegen das Gesetz handelnd, befiehlst du mich zu schlagen. Die Dabeistehenden aber sprachen, schmähst du den hohen Priester Gottes? Und Paulus sprach, ich wusste nicht, Brüder, dass es der hohe Priester ist. Denn es steht geschrieben, von dem Obersten deines Volkes sollst du nicht übel reden. Ein Zitat aus 2. Mose 22, 28. Wieso hat er nicht gewusst, dass das der hohe Priester ist? Ja, hat nicht so gut gesehen. Nun, das war natürlich auch nicht eine wirkliche Entschuldigung, denn er musste dann doch zurücknehmen, dass er falsch gehandelt hat. Also er konnte da sicher nicht sagen, dass er durch den Geist Gottes geleitet gehandelt hat, sondern das war schon in einer eben fleischlichen Entrüstung. Aber das weist auch wieder darauf hin, da war ein Problem mit den Augen. Aber da könnte man noch sagen, ja gut, könnte sein, aber in Galater 4 ist es eben wirklich klar. Weil er sagt, ihr hättet die Augen ausgerissen und mir gegeben. Also zeigt das wieder, wie der Galaterbrief so ein ganz besonderer Brief ist. Der Apostel Paulus musste ihn eigenhändig in großer Mühe schreiben, mit großen Buchstaben. Warum? Weil es so dringend war. Es durfte keine Zeit verloren gehen. Die Galater mussten sofort gewarnt werden, bevor dieser Sauerteig noch weiter gewirkt hatte. Das gibt dem Ganzen schon ein besonderes Gepräge. Und wenn man dann denkt, und genau das ist die Irrlehre, die später so die Christenheit in großem Maße gefangen nehmen sollte durch die römisch-katholische Kirche und so weiter. Ja, also noch mehr ist an diesem Brief ungewöhnlich. Der nächste Punkt auf dem Blatt bei den Besonderheiten. Er hat einen ungewöhnlichen Aufbau. Zuerst kommen biografische Ausführungen. Danach kommt der lehrhafte Teil. Nun, üblich ist es ja so, zum Beispiel im Römerbrief, dass Paulus zuerst die Lehre bringt und dann im Anhang, ganz am Schluss, kommen einige biografische Einzelheiten aus seinem Leben. Auch bei anderen Briefen kann man das so beobachten, aber im Galaterbrief ist das ganz, ganz anders. Der Brief ist einfach ungewöhnlich. Aber dieser biografische Teil ist eben ganz wichtig, wie wir gleich noch sehen werden. Und das sieht man auch daran, es sind ungewöhnlich ausführliche biografische Angaben, nämlich Kapitel 1 und 2. Und erst dann in Kapitel 3 kommt der eigentliche lehrhafte Teil. Auch der Anfang ist ungewöhnlich. So oft sehen wir in den Briefen sonst, dass Paulus zuerst dankt und das Gute anerkennt in den Gemeinden, die er anspricht. Und dann kommt natürlich auch die Ermahnung und Zurechtweisung. Aber hier nichts. Da gibt es nichts zuerst zu erwähnen, was irgendwie Dank enthält, sondern er geht sofort ins Zentrum. Ich wundere mich, dass ihr so schnell. Das zeigt auch wieder, wie dringlich die Sache ist. Das ist nicht einfach so, kann man ein bisschen locker nehmen. Ja, die Katholiken sehen das ein bisschen anders, aber ja, ob man jetzt da nicht doch eine Zusammenarbeit machen kann, oder? Nein, da realisiert man nicht, worum es hier geht. Da wird nichts gedankt. Ich wundere mich, dass ihr so schnell. Die Überredung ist nicht von dem, der euch beruft. Und wer euch verwirrt, der wird es tragen, wer er auch sei. Ja, das ist alles sehr hilfreich für uns. Nun, ich komme zurück auf die Eingangsverse. Der Apostel Paulus stellt sich vor mit dem ersten Wort Paulus. Das heißt der Kleine. Aber dann fügt er gleich hinzu, Apostel, nicht von Menschen, noch durch einen Menschen. Damit betont ihr das Evangelium, das ich euch gebracht habe. Das habe ich euch gebracht als ein Mensch, der sich bewusst ist, wie klein er ist vor Gott. Früher hieß er ja Saulus, hebräischer Ul, der Begehrte. Seine Eltern haben zweifellos diesen Namen gegeben in Anspielung an König Saul. Denn Saulus Eltern waren ja aus dem Stamm Benjamin, wie der König Saul. Und Saul, der Begehrte des Volkes, war ja ein Kopf größer als alle. Und sie haben gedacht, dieses Baby soll mal was ganz Großes werden. Ja, das ist so die Gefahr bei den Eltern, oder? Denken, er muss mal was ganz Großes werden. Und dann in Amerika, natürlich nicht bei uns, kann es sein, dass man die kleinen Kinder füttert auf dem hohen Stühlchen. Und sagt, ja, du musst essen, sonst wirst du nie Präsident von Amerika. Aber ich habe noch nie gehört, dass jemand den Kindern zu essen gibt und sagt, du musst gut essen, sonst wirst du nicht Missionar in Kamerun. Ja, also die haben gedacht, der muss mal was Großes werden. Ja, und später haben sie ihn zu einem der besten oder größten Rabbiner des Judentums geschickt nach Jerusalem. Von Tarsus aus nach Jerusalem. Ja. Aber als Paulus dann zum Glauben kam, er ist ganz klein geworden, zusammengebrochen vor Gott. Da hat er sich selber diesen Namen Paulus gegeben. Der kommt dann plötzlich vor in der Apostelgeschichte ab Kapitel 14. Der Kleine. Aber ich bin zwar als Mensch ganz klein, aber Gott hat mich berufen und hat mir eine göttliche Autorität in diesem Dienst gegeben, der Lehre. Und darum, ich bin Apostel. Nicht von Menschen. Also nicht Menschen haben mich da geschickt und ich bin auch nicht durch Vermittlung von Menschen ein Apostel geworden. Nein, sondern direkt von Gott. Durch Jesus Christus und Gott, den Vater. Und damit zeigt er, was ich euch bringe, ist nicht einfach irgendeine Lehre, so wie die Leute, die jetzt gekommen sind und euch verwirrt haben. Es kommt wirklich direkt mit der direkten Autorität von Gott her. Und dann ist auch schön, wie in allen Briefen an Gemeinden sagt er, Gnade euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Aber er führt das noch mehr aus. Der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausnehme aus der gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, welchem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Da wird er plötzlich sehr ausführlich. Er lobt nicht die Galater, aber er lobt diesen großen Gott, der Gnade gegeben hat und Frieden. Und Gnade wird dann zu einem Hauptwort in diesem Brief. Wir werden sehen, 7-mal wird über die Gnade Gottes gesprochen. Ich habe das aufgeführt bei den Besonderheiten. 5 letzter Punkt, wichtige Wörter. Und da habe ich bei dem Unterpunkt 2 Gnade geschrieben, Charis, 7-mal, Galater 1, Vers 3, hier, Vers 6, Vers 15, 2, Vers 9, 21, 5, Vers 4, 6, Vers 18. Diese Gnade Gottes, die alles ausmacht, kein menschlicher Verdienst. Und das wird hier so hervorgehoben, indem erklärt wird, dass der Herr Jesus sich selber für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausnehme. Und da ist noch schön zu vermerken, das Herausnehmen ist im Griechischen eine Mediumform. Im Griechischen gibt es Aktivformen, ich wasche auf Deutsch. Dann Passivformen, ich werde gewaschen. Aber da gibt es einzelne Wortformen auf Griechisch. Wir müssen das so umschreiben, weil wir keine Formen haben. Und dann gibt es noch die Mediumform, die Medialform. Das bedeutet dann, ich wasche mich. Oft eine Handlung, die man an sich selber vollzieht. Aber das Medium wird auch gebraucht bei Wörtern, wo man eine Handlung tut im eigenen Interesse. Und das ist hier so, also der tiefere Sinn ist der und unseren Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns für sich herausnehme aus der gegenwärtigen Welt. Da wird gleich noch betont, dass der Herr Jesus uns nicht nur einfach herausgenommen hat, sondern er wollte uns ganz für sich haben. Und er wollte uns mit niemand anderem teilen. Ja, die Galater haben erlebt, wie der Feind Ansprüche an sie erheben möchte. Und das wollte er durch ihre Lehre ausführen. Aber er sagt hier, der Herr Jesus hat uns herausgenommen für sich. Er will uns ganz für sich haben. Das ist ein schöner Gedanke. Wir denken doch oft daran, wie wunderbar es für uns ist, dass wir den Herrn Jesus haben, dass wir Gott den Vater haben. Aber dass wir daran denken, dass es für den Herrn Jesus etwas Wunderbares ist, die Erlösten für sich zu haben. Das soll uns zum Staunen bringen. So wie in Epheser 1 steht ja auch, dass Gott uns auserwählt hat zur Sohnschaft, zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft für sich selbst. Das ist nur zum Staunen. Ja, also er betont hier, der Herr will uns ganz für sich selbst und mit niemandem teilen. Und darum hat er uns herausgenommen aus der gegenwärtigen bösen Welt. Nun, die böse Welt ist nicht nur Disco und so weiter. Das auch, natürlich. Aber auch religiös Böses. Auch diese Irrlehre von Galatien, die gehörten mit zur Welt. Und der Herr hat uns herausgenommen, ganz für sich. Ja, und dann kommen wir zu Vers 6, nochmals zurück. Er wundert sich, dass sie so schnell von dem, der euch in der Gnade Christi berufen hat. Sehen wir, die Gnade wird wieder betont. Nicht Verdienst, sondern durch die unverdiente Freundlichkeit, Barmherzigkeit von Christus. Und jetzt seid ihr zu einem anderen Evangelium umgewendet. Und da lohnt es sich auch wieder ein bisschen Griechischunterricht zu haben. Anderes. Da gibt es auf Griechisch 2 verschiedene Wörter. Oder anderer. Es gibt das Wort allos und heteros. Beides heißt das Gleiche. im Wörterbuch grundsätzlich. Aber es gibt einen Unterschied. Allos bedeutet ein anderer von gleicher Art. Und Heteros bedeutet ein anderer von anderer Art. Also ein verschiedener. Und hier sagt ihr, ich wundere mich, dass ihr umgekehrt seid zu einem anderen Evangelium. Was bedeutet ein verschiedenes Evangelium? Ein Evangelium von anderer Art. Es ist nämlich nicht ein anderes von gleicher Art. Ja, also er braucht zuerst mal ein anderes Evangelium, Heteros, Vers 6, und dann Vers 7, Allos. Es ist nicht ein Allos, sondern ein Heteros. Ein anderes Evangelium von anderer Art. Also es ist nicht irgendwie so graduell ein bisschen anders, sondern es ist etwas ganz anderes. Von völlig anderer Art. Und das ist auch wieder wichtig, gerade heute, wo die Evangelikalen an einem Scheideweg stehen, auch in ihrem Verhältnis zur katholischen Kirche. Ja, sie haben doch auch noch einiges und so, muss man doch. Nein, es ist ein anderes Evangelium von anderer Art. Es ist nur ein bisschen graduell anders. Wirklich ein verschiedenes Evangelium, ein Evangelium anderer Art. Und noch stärker, es ist überhaupt kein Evangelium, welches kein anderes ist. Nur, dass etliche sind, die euch verwirren und das Evangelium des Christus verkehren wollen. Es ist eine Verkehrung des Evangeliums. Und jetzt kommt ein ganz interessanter Satz. Wenn ein Engel aus dem Himmel euch etwas anderes verkündigen würde, als das, was wir schon gebracht haben, der sei unter dem Fluch Gottes. Anathema. Ein hartes Wort. Übrigens, Anathema, das ist ein Wort, das man in den katholischen Konzilbüchern immer wieder findet. Also wenn die katholischen Konzilien irgendeine Irrlehre verurteilen, dann sagen sie, wer dies und dies lehrt, der sei Anathema. Und am Konzil von Trient, das war das Konzil als Gegenreaktion auf die Reformation, dort hat man beschlossen, wer glaubt, dass er errettet werde durch Glauben allein, sei Anathema. Und dabei muss man wissen, dass Konzilien nach katholischer Lehre unfehlbar sind. Die kann man nicht zurücknehmen. Das gilt bis heute. Also jeder hier, der glaubt, ich bin errettet, ich bin gerecht gesprochen von Gott, allein durch den Glauben, ohne meine eigene Leistung, der wird durch das Konzil von Trient verflucht. Und zwar mit dem gleichen Wort wie hier. Anathema.
Sie hörten soeben von Roger Libi den ersten Teil des Themas Einführung in den Galaterbrief.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.